ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: Abschied von Amerika. Wird US-Kultur uncool? Ich bin Norbert Lang, hallo. Pop, Kino, Lifestyle. Die USA galten lange als Kulturexportnation Nummer 1. Ob Elvis oder Coca-Cola, Tarantino oder Apple, was auch immer zu uns über den Atlantik schwappte, war faszinierend und cool. Doch jetzt herrscht Trump und die Anziehungskraft des American Way of Life scheint zu bröckeln. Verliert Amerika seine kulturelle Vorbildfunktion? Das wollen wir fragen in diesem Forum, das gleichzeitig der Auftakt ist zu einer Serie 250 Jahre USA, in der wir in den kommenden Wochen einen Blick werfen auf die Bedeutung der Vereinigten Staaten und auf unser Verhältnis zu ihnen. Meine Gäste sind die Historikerin Jessica Gino-Hecht von der FU Berlin, der Autor, Musiker und DJ Thomas Meinecke und Georg Seslen, Filmkritiker und Autor, der uns aktuell aus Italien zugeschaltet ist. Herr Seslen, Sie sind in der Nachkriegszeit geboren, da blickten viele im Land ja noch skeptisch auf die USA. Wie hat die US-Kultur Ihre Jugend geprägt?
Also ich war, seit ich denken kann, mit amerikanischer Kultur und mit amerikanischen Menschen in Kontakt. Das hat den großen Vorteil, dass man also das weder dämonisieren kann, noch es irgendwie in eine Glanzgloriole stickt. In München hat man gesagt, es sind halt ganz normale Leute. Das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich dadurch ja eine sehr entspannte Beziehung zur amerikanischen Kultur auch hatte und beide Seiten, glaube ich, kennengelernt habe, ganz früh schon dieses Progressive, diese Dynamik. Da war Amerika einfach die Zukunft, nichts anderes. Und gleichzeitig aber auch eine, ja, in den Familien, in die man dann kam, eine gewisse Bigottheit, eine Arroganz auch manchmal gegenüber uns, die einen dann wieder abgestoßen hat. Also es war, ich würde gar nicht sagen ambivalent, sondern es war polyvalent. Amerika war überhaupt keine Einheit. Ich denke, wir denken heute immer, dass jetzt ist Amerika zerrissen oder so etwas. Aber ich habe eher das Gefühl, es ist so verklumpt. Es war früher viel, viel gestaltiger und viel widersprüchlicher. Also die haben das uns vorgemacht, wie man mit Widersprüchen umgeht. Und das war ganz toll.
Herr Meinecke, Amerika ist in Ihren Romanen und in Ihrer Musik auch ja immer wieder präsent. Sie haben in den USA Alben aufgenommen und sind durchs Land getourt. Warum lässt Amerika Sie nicht los?
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil ich spüre von dem, was Sie in Ihrer einleitenden Moderation gesagt haben, auch vieles. Also ich höre auch sowieso schon viel mehr, man sagt ja noch nicht mal mehr afrikanische Musik, weil es sind ja auch unglaublich viele Länder mit unglaublich vielen verschiedenen Musiken. Und in meinen Radiosendungen hat sich das irgendwann auch ganz stark niedergeschlagen. Also generell so eine leichte Abkehr von überhaupt meiner auch natürlich, genau wie bei Georg Seslen, sehr starken Prägung durch angloamerikanische Popkultur. Da war eigentlich schon der erste Dämpfer der Brexit. Und das konnten ja auch die Bands, die ich gerne hörte, nichts dafür. Aber so eine gewisse Irritation. Und ich war jetzt gerade die letzten 4 Wochen in den USA sogar tatsächlich auf Lesereise und auch teilweise viel Musiksessions, also nicht selber spielen, sondern anhören, öffentlich mit anderen, war ich in den USA und konnte mich mal sozusagen selber von innen dabei anfühlen, was sich verändert hat. Und es hat sich auf jeden Fall eine Irritation eingestellt, auch über das, was ich früher so gemocht hatte, eigentlich wahrscheinlich immer noch mag, an den USA, jetzt darüber reden wir ja heute, was an Popkultur rüberkam. Und ich manchmal denke, vielleicht war das impliziert immer schon auch dieser Bacillus, der sich jetzt gerade total in Ausbreitung befindet, vorhanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Merle Haggard hörte, ja, dann sagte man immer, ja, Country-Musik ist immer auch ein bisschen ironisch und man muss das auch sozusagen anders sehen, wie Rollenprosa oder sowas. Aber im Grunde genommen denke ich manchmal, und ich fuhr jetzt auch öfter durch die Provinz in den USA in den letzten Wochen, je weiter ich weg war von den Zentren und die Zentren, in denen ich war, waren alle demokratisch. Also ich war in Washington, in Houston, in Austin, Chicago und L.A. Die sind alle anti-Trump. Und wenn ich aber mal mit dem Mietwagen in die Prärie rausfuhr, ich forsche da immer nach so kommunistischen Kommunen in Texas von Deutschen. Das ist sehr interessant und steht natürlich auch genau auf der Gegenseite dessen, wofür Trump steht. Wenn ich da so rumfahre und dann durch eine Gegend gefahren bin, wo nur alle 40 Minuten ein anderes Auto begegnet. Und ich war aus meinem gerade ausgestiegen, um Fotos von so einer Stelle zu machen, wo eine Kommune, die nach Bettina von Arnim benannt gewesen war, existiert hatte. Dann hält dieser andere Autofahrer an und fragt, can I help you, sir? Und ich denke, warum fragt er mich das? Ich bin ja nur hier und mache ein paar Fotos von dieser Stelle, wo mal was war. Und sage, nee, nee, alles in Ordnung. Und ich merke aber, der fährt nicht weiter, der bleibt bei mir, weil ich bin in dem Moment nicht nur der Fremde, sondern auch das Fremde. Und er wird noch am Abend seinen Leuten sagen, heute habe ich da so einen Deutschen getroffen, der hat Fotos gemacht von der Stelle, wo mal eine deutsche Kommune war. Und da habe ich gedacht, das sind die Trump-Wähler. Und die haben aber immer schon Trump gewählt und ich habe aber vielleicht deren Musik gehört, weil ich ja auch immer so fasziniert bin von so komischen, abgelegenen Musikarten. Also ich glaube, das war vielleicht schon da und wird gerade sichtbar. Und ich habe vielleicht auch teilweise Dinge besser gefunden, als sie, sage ich mal, kursiv sind.
Frau Kino-Hecht, unter Trump erleben wir ja in Amerika, dass, und das würden sicher einige so sagen, ja, Schwächere gnadenlos ausnutzt, arrogant und respektlos auftritt, dem alte transatlantische Freundschaften nicht viel bedeuten, dass Demokratie im eigenen Land abbaut. Und das steht doch eigentlich in einem krassen Widerspruch zum Idealbild, das wir jahrelang hatten, das viele bewundert hatten. Verliert Amerika aktuell seinen kulturellen Einfluss?
Also Amerika hat immer schon sehr viele verschiedene politische und kulturelle Bilder gehabt, vor allen Dingen im Ausland. Das ist, glaube ich, auch inzwischen der Fall. Wir haben auch viele Perioden oder mehrere Perioden erlebt, wo das politische Image richtig schlecht war und das kulturelle richtig gut, sowohl im 19. Jahrhundert, wir sprachen eben gerade schon über diese utopischen Communities, aber eben auch im 20. und ich denke auch in jüngster Zeit. Das erleben wir jetzt gerade wieder in einer Ausformung, die uns vielleicht in ihrer Radikalität fremd ist, aber in ihrer Essenz zumindest nicht. Denn die Faszination amerikanischer Kultur, das hören wir ja auch bei meinen beiden Vorrednern, ist ja weiterhin da. Und auch die Protestkultur, über die wir hier in Europa übrigens wenig mitbekommen, kommt genau aus dieser Kultur heraus. Ob sie sich jetzt in der Musik äußert oder ob sie sich in der bildenden Kunst äußert oder einfach nur auf endlosen Plattformen im Internet. Also von daher wäre ich da sehr vorsichtig. Im Gegenteil, ich glaube, genauso wie zu Zeiten des Vietnamkrieges oder in der Zeit des McCarthyism oder während des Iran-Contra-Skandals, kann man sehr wohl einem Land politisch sehr kritisch gegenüberstehen und gleichzeitig kulturell eine Faszination spüren oder auch weiterhin haben.
Aber vergeht der Einfluss nicht vielleicht trotzdem ein bisschen?
Es kommt darauf an, über welchen Einfluss wir hier sprechen. Mit der Einfluss der Austauschprogramme oder der Einfluss der Künstler oder der Einfluss der Penpals, oder der ist ja weiterhin da. Und der Einfluss, den man spürt, wenn man als Konsument bestimmte kulturelle Artefakte sozusagen verarbeitet, geht ja auch nicht einfach weg, sondern der ist ja weiterhin vorhanden. Und ich glaube, wir müssen da wirklich mal sehr sauber trennen zwischen einer fundamentalen politischen, sagen wir mal, Entfremdung zwischen beiden Kontinenten und einer kulturellen Liebe, manchmal ja auch Hassliebe, von der ich nicht recht sehe, dass sie jetzt nicht mehr da sein soll. Ganz im Gegenteil, wir setzen sehr viel Hoffnung auf Leute wie Bruce Springsteen, die sich ja gerade aus diesem kulturellen Kontext heraus einsetzen, um international auch eine Gegenposition darzustellen und zu projizieren, die wir sonst vielleicht gar nicht sehen würden.
Aber es ist interessant, es ist ja, Herr Meinecke, ja doch immer die demokratische, die liberalere Seite der amerikanischen Kultur, die uns eher fasziniert. Ich meine, ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, wen meint man mit uns, aber einen großen Teil der Deutschen, warum ist es so?
Naja, es war natürlich auch so, da gebe ich ja jetzt auch meiner Vorrednerin wieder total recht, dass ich mit diesen Leuten natürlich dort auch zusammenkam. Aber es war dann zum Beispiel so, mein erster Abend in Washington war gleich so, dass ich so eine Listening-Session, Musik-Session hatte, in so einem durchaus eher divers verfassten Kulturzentrum, das aber nur einen Kilometer oder eine Meile entfernt vom White House war. Und das war der Abend, an dem Trump gerade sagte, er würde die persische Zivilisation sozusagen auslöschen, als hätte sie nie stattgefunden. An demselben Abend saß ich mit afroamerikanischen Musikern vor einem sehr gemischten Publikum und wir hörten die ganze Zeit Bürgerrechts-Jazz, ja, aus den frühen 60er Jahren. Und da lag natürlich alles auf dem Tisch und wurde auch ganz klar ausgesprochen. Aber auf dem Weg in dieses Gebäude raus begegnete mir halt eine National Guard mit Maschinengewehren im Anschlag. Das kann man in dem Moment, auch wenn man da drin dann sitzt, im Safe Space redet mit Menschen, nicht vergessen. Und dann war ich in der Northwestern University bei Chicago und die hatten am Tag vorher erfahren, dass ihnen 80 Millionen Gelder gestrichen wurden oder geparkt wahrscheinlich aus Trumps Sicht, weil sie irgendwie ein diverses queeres Thema in irgendeinem Vorlesungsprogramm hatten. Und mich haben natürlich die eingeladen, die diese Themen haben. Dann war ich dann wiederum mit denen in der Cafeteria und erfuhr, dass dann die Naturwissenschaftler jetzt schon anfangen, mit ihnen darüber zu reden, ob sie das vielleicht auch ein bisschen kleiner fahren können, dieses Thema, dann würden sie die 80 Millionen wieder kriegen. 80 Millionen ist nicht wenig. Das ist sozusagen täglich mir sowas begegnet. Oder ich hatte eine Lesung an der Uni in Austin und in meinem Buch, meinem Roman Odenwald, der aktuelle Roman, kommt auch relativ viel über den ganzen Diskurs über Trans vor, also Transgender. Und da gab es dann auch eine kleine Stelle in meinem Text, die ich vorlas, wo die Silbe Trans zweimal vorkam. Und dann fragte mich auch der Professor, der kurz vor seiner Tenure stand, also seiner Entfristung, ob ich nicht diesen Satz auslassen könnte, weil es würde ja jetzt alles komplett abgehört und dann leuchtet was auf, wenn das Wort Trans kommt. Die ganze Passage, die ich habe das dann auch ausgelassen, aber die ganze Passage war trotzdem über Trans People. Und das ging dann irgendwie noch durch. Aber ich meine, das spürt man einfach dann leider doch auch mit den Leuten aus unserer eigenen Bubble, dass die wahnsinnig unter Druck stellen und sich überlegen, gehe ich jetzt nach Lissabon oder ach, an deutschen Unis kriegen wir ja gar nicht die tollen Bedingungen wie an den amerikanischen. Das steht schon auf jeden Fall sehr stark im Raum. Und was ich noch nicht gehört hatte und nicht gelesen hatte in unseren Medien war, dass sehr viele mit dem Bürgerkrieg rechnen, weil sie denken, die nächste Wahl wird halt gefälscht und dann eben von Trump sozusagen. Und der bleibt so da und dann gibt es einen Bürgerkrieg. Und dann habe ich aber auch gedacht, aber ein Bürgerkrieg ist ja auch nicht mehr das, was er mal war. Es gibt ja nicht die Schlachtfelder der 1860er Jahre und auch danach, sondern dann kann einfach ein Elon Musk den ganzen Himmel ausschalten und dann kannst du auch deine Drohnen nicht mehr irgendwo hinschicken. Also irgendwie war das alles leider gar nicht wegzudenken, obwohl ich jetzt 3,5 Wochen nur mit okayen bis sehr angenehmen Leuten zusammen war, wo man sich in all diesen Dingen einig war. Ich bin als generelle Frohnatur in diesem Fall mal pessimistisch.
Darf ich da mal ganz kurz einsteigen, bitte? Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich kann Ihre Frustration zutiefst verstehen. Aber ich möchte trotzdem noch mal daran erinnern, dass wir hier einen Unterschied machen müssen zwischen Kulturproduktion, das sind Künstler wie Sie selber, und all die Menschen, die Sie dort getroffen haben, die sozusagen Kultur herstellen und konsumieren. Und auf der anderen Seite den Staat und die Regierung, die etwas machen mit dieser Kultur. Die versuchen, sie zu beeinflussen, zu zerschneiden, kaputt zu machen und so weiter. Das ist ein wirklich fundamentaler Unterschied, den man verstehen muss. Wenn wir hier über Faszination sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht über Programme, die zunehmend zurückgefahren werden oder Kürzungen für Universitäten, sondern dann sprechen wir ja zunächst mal über Universitäten, die Kultur produzieren oder Künstler, die etwas darstellen. Was dann der Staat damit versucht zu machen, wie weit er sich dann versucht einzumischen, um dem eine Form, eine Richtung oder das auszuerteilen, das ist eine andere, ganz andere Sache. Das in der Tat, da würde ich auch unserem Moderator recht geben, ist eine Gefahr, und auch eine Beeinträchtigung dieser Strahlkraft, die die USA in den vorherigen Jahrzehnten gehabt hat. Das haben wir so in dieser Form punktuell, aber durchgängig noch nicht gesehen.
Ich glaube, ein Insasse meiner Generation kann das so nicht sehen. Für uns war Kultur und Politik aus Amerika immer identisch. Es war ja schließlich die amerikanische Kultur, die uns sozusagen vom Faschismus befreit hat. Und das ging nur, weil Politik und Kultur zwei Ausdrucksformen ein und derselben Hoffnung waren, nämlich Hoffnung auf Demokratie, Hoffnung auf Freiheit. Ich erinnere mich nicht persönlich, aber ich erinnere mich an die Lektüre von Franklin Roosevelts Rede kurz bevor Amerika in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Dann hat er gesagt, die Vereinigten Staaten seien das Arsenal der Demokratie. Es fand ich ein schönes Wort, Arsenal. Das heißt, man kann sich daran bedienen, man muss es aber nicht gleich machen. Es ist sozusagen das Material des demokratischen Liberalismus oder der liberalen Demokratie, auch des Kapitalismus, an dem man sich bedienen konnte und auf das man wieder zurückgehen konnte, wenn es irgendwelche Krisen gab. Stichwort war dann Selbstheilungskräfte. Ne? Die USA machten vor, Krisen wie McCarthyismus, Vietnam oder so etwas, wir kriegen das irgendwie dann wieder durch eine liberale Gegenbewegung hin. Das sieht im Moment so aus, als sei das nicht so.
Aber Herr Seslin, das hat doch auch einen Grund, wenn ich da ganz kurz mal rein darf. Das hat ja einen Grund. Die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg im Kontext des Kalten Krieges eine, Sie nannten das dann Wahrheit und Informations, aber eigentlich eine Kulturkampagne für das Ausland aufgebaut, übrigens aus Steuergeldern. Sowohl die republikanischen als auch die demokratischen Administrationen, die wir nie vorher so und auch übrigens nie wieder seit dem Ende des Kalten Krieges so erlebt haben. Nie ist so viel Geld für Bücher, für Tourneen, für Townhouse-Meetings im Ausland, für Ausstellungen und alle möglichen Dinge, Austauschprogramme en masse ausgegeben worden. Ganze Künstlerkolonien sind da ins Ausland geschickt worden, oft für viele Wochen und Monate, um ein positives Bild von Amerika zu erzielen. Das ist genau der Zusammenhang von Kultur und Politik, der tatsächlich identisch erscheint, weil der Staat in diesem Augenblick sich dazu entschieden hat, kulturelle Produktionen der USA zu nutzen, und zwar sowohl im Pop- als auch im klassischen Bereich, um die Welt davon zu überzeugen, und das hieß auch wirklich die Wahrheitskampagne, die Welt davon zu überzeugen, dass die USA ein Land ist, das erstens mal Kultur überhaupt hat, denn das stellten die Sowjets in ihrer Propaganda ständig in Frage, und zweitens, um auch darauf hinzuweisen, dass es hier sozusagen gerade in Europa eine abendländische Verbindung gäbe, die die Menschen in Europa, insbesondere natürlich Westeuropa und den USA miteinander verbinden würden. Das war eine Ausnahmeerscheinung. Und dass Amerika so visibel kulturell in Deutschland und in Europa geworden ist, hat ganz, ganz viel mit diesen Programmen zu tun, die aber, ich möchte es nochmal sagen, also Standpede nach dem Ende des Kalten Krieges, spätestens mit dem Zurückfahren bzw. der Beendigung der sogenannten United States Information Agency 1999 unter der übrigens demokratischen Clinton-Regierung eingestampft worden ist.
Aber Frau Gino-Hecht, das ist ja interessant, dass Sie das sagen. Also ein großer Teil dieser Kulturexportnation USA stammt ja sozusagen aus dieser Phase, wo so viel ausgegeben wurde, wo das richtig eine politische Agenda war. Und jetzt tun Sie es ja eben nicht mehr. Der logische Schluss wäre doch zu sagen, ja, dann werden Sie eben etwas von diesem Kultureinfluss verlieren, oder nicht?
Diese Diskussion führen wir seit dem Angriff auf das World Trade Center 2001. Die Regierung Bush hat sich damit schon auseinandergesetzt unter dem Stichwort, warum hassen uns eigentlich alle, wenn wir doch so nett sind und auch so nett waren in der Vergangenheit. Und es hat auch verschiedene Momente oder Versuche gegeben, das mit sehr viel weniger Geld und Beteiligung von nichtstaatlichen Organisationen wieder auf die Beine zu stellen. Aber Sie haben völlig recht. Seit den 2000ern haben wir es mit einer sehr viel erratischeren Kulturförderung zu tun und auch sozusagen dementsprechend, auch natürlich im Kontext von Globalisierung, einer immer mehr die sozusagen einem ungelenkten Kulturaustausch. Aber die Faszination ist natürlich trotzdem da. Die war ja auch vor dem Kalten Krieg schon da. Darüber schreibt die Historikerin Mary Nolan zum Beispiel, wie schon in der Weimarer Republik die Menschen sich sehr für die USA interessierten. Aber dieses Zusammenspiel von sozusagen massenkulturellem Phänomen und staatlicher Förderung, die gab es wirklich nur zwischen 1945 und 1991.
Herr Meinecke, mich würde es mal interessieren, die Musik spielte da ja auch eine riesengroße Rolle, nehme ich mal an. Also bei diesem Bild, das die USA erzeugt haben, würden Sie das auch so sehen? Und wenn ja, was ist es für Sie?
Ja, also die Bilder, die daherkommen, sind natürlich speziell bei meinem Musikgeschmack, der ziemlich breit gefächert ist, sehr, sehr vielseitig und immer noch gar nicht wegzudenken aus meinem Werdegang. Ja, also sozusagen als der ich bin, wie ich wahrnehme auch. Aber zum Beispiel die Wahrnehmung. Nehmen wir mal die Stars and Stripes Flagge. Sie hing wahrscheinlich auch im Garten von Charles Manson, aber auch zum Beispiel das Cover des großartigen Soul-Albums There's a Riot Going On von Sly and the Family Stone. Und es war immer, und das hat ja auch Georg Seslin gerade gesagt, die USA waren immer ein Ort und auch ein Konglomerat der Versprechen. Also das hatte immer auch dieses Versprechen, was aber natürlich auch in der Flagge der Südstaaten für wiederum andere lag. Aber generell war die Stars and Stripes Flagge war für mich eine der Versprechungen, der Möglichkeiten, der noch nicht eingelösten Möglichkeiten auch, aber deswegen auch irgendwie wahnsinnig attraktiv und schön. Und jetzt fahre ich da durch, also ich bin jetzt leider, was heißt leider, es war auch schön, vor ein paar Wochen da gewesen. Überall, wo die Stars and Stripes Flagge weht, ist auch ein Trump-Banner daneben. Fast überall. Also man hat das Gefühl, das gehört jetzt mal wirklich ganz den Gegnern. Und das macht mich eben so skeptisch. dass da irgendwas umgeschlagen ist, was vielleicht ich auch gar nicht erkannt habe, dass es sowieso da war immer. Es war ja da, es ist ja auch jetzt so, dass nur die Hälfte der Leute oder etwas mehr für Trump gestimmt haben. Aber die Deutschen haben auch für Hitler gestimmt. Das war auch eine Wahl. Und ich bin einfach jetzt mal gerade ganz traurig darüber, wie sich das präsentiert. Und natürlich ist in der Musik der USA so vieles auch mit dabei, von Woody Guthrie bis Underground Resistance. Es gibt Mythen auch. Es gibt Lieder wie von Woody Guthrie, die sind praktisch im besten Sinne Arbeiterkampflieder auch. Es gibt aber auch Underground-Mythen, wie zum Beispiel der Techno-Diskurs über den Black Atlantic, wo dann eben auch sozusagen über den Mississippi bis zu den Great Lakes sozusagen die USA afroamerikanisch erobert werden und so. So tolle Mythen, so tolle Erzählungen. Und die werden wahrscheinlich auf jeden Fall weiter bestehen, wenn die Leute nicht alle ins Gefängnis müssen. Es ist einfach nach wie vor ein Land der Formulierungen und der Möglichkeiten. Das kann ich mir noch nicht wegdenken.
Das passt ganz gut, die Mythen. Da wollte ich nämlich auch gern Herrn Seslin dazu befragen. Also Ihr Spezialgebiet ist ja natürlich der Film. Und Hollywood wäre das nächste große Thema, womit man dieses große Haus Amerika vielleicht beschreiben könnte und eben den Erfolg, diese Erfolgsgeschichte der Kulturnation USA.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass das Demokratische in der Kultur immer gleichzeitig das Kapitalistische war. Und wenn wir überlegen, was ändert sich in der Politik, aber eben was ändert sich auch in der Kultur, dann muss man die ökonomische Basis da immer mitdenken. Hollywood hat total super funktioniert, weil es einen Binnenmarkt gab, der ausreichte, um die Revenues wieder herzustellen. Ne? Alles andere war Surplus. Also in der Nachkriegszeit hat Hollywood ja seine Filme nach Europa geschickt, bis zum geht nicht mehr. Das war eine richtige Inflation. Was war aber auch ein guter Filmunterricht für uns schon als ganz junge Leute. Und das hat sich ja geändert. Also der Binnenmarkt funktionierte dann ja nicht mehr, um die gesteigerten Kosten von Hollywood zurückzubekommen. Also musste das exportiert werden. Das heißt, es musste immer asiatischer werden, es musste afrikanischer werden, es musste europäischer werden. Verrückterweise gibt es also diese zwei verschiedenen Tendenzen. Die Globalisierung gleichzeitig der amerikanischen Kultur, eine Taylor Swift, die sozusagen musikalisches Esperanto bietet, überall verstanden wird, um den Preis nicht mehr besonders tiefgründig zu sein, vielleicht musikalisch, und gleichzeitig die Renationalisierung. Also es hat ja, ich glaube, für uns war ja der Western eine ganz wichtige mythische Angelegenheit. Das Männerbild, das Gesellschaftsbild, das territoriale Bild, sogar die Vorstellung von Zeit und Raum oder sowas kam ja alles daher. Und das bedeutete aber eben immer noch eine amerikanische Identität. Auch eben Pete Seeger hat ja nicht gesungen, "This world is your land, this world is my land", sondern "This land is my land" und so weiter. Das heißt also, die ursprüngliche amerikanische Kultur war zugleich sehr universal, weil sie alles aufgenommen hat. Aber sie war auch sehr amerikanisch. Also wenn Thomas dann von afrikanischer oder von asiatischer Musik spricht oder so etwas, dann war die früher durch Amerika durchgegangen. Mittlerweile funktioniert das nicht mehr so. Und wenn man die amerikanische Gesellschaft, also die US-amerikanische Gesellschaft im Augenblick dann anschaut, kann man durchaus nachvollziehen, dass es unter dem Druck der Globalisierung sowas wie eine Identitätskrise gegeben hat oder immer noch gibt. Braucht sich ja bloß die Superhelden anschauen, ne? Superman und Batman, von einer Identitätskrise in die andere, weiß überhaupt nicht mehr, wer er ist, wo er ist. Der große Weltsuperheld verliert mehr oder weniger den Verstand oder die Person eigentlich, ne? Und dann kann man sich vorstellen, dass Menschen plötzlich hysterisch bis faschistisch darauf reagieren, dass sie auch in der Popkultur ihre Identität verloren haben.
Interessant eben der Hinweis oder der Zusammenhang zwischen den beiden Kommentaren von Thomas Meinecke und Georg Seeslin. Nicht? Thomas Meinecke wies uns darauf hin, wie diese Flagge, die wir alle kennen, doch innerhalb kürzester Zeit ihre Bedeutung verändern kann. Nicht? Sozusagen, er sprach von einem Versprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite von einem zunehmend fragwürdigen Symbol, was immer, er sagte, glaube ich, im Zusammenhang mit Trump-Postern erscheint. Und Herr Seeslin wies uns vorhin hin auf dieses sozusagen den Widerspruch zwischen der Globalisierung der US-Kultur, weil sie muss, wir sprechen jetzt von Hollywood, weil diese Einkünfte eben gebraucht werden, aber gleichzeitig einer Renationalisierung der Kultur, die eigentlich im direkten Widerspruch damit steht. Das ist eben der rechtspopulistische Staat. Der ist nationalistisch und partikularistisch und das äußert sich genauso in der Flagge wie auch in der Filmindustrie, aber es kommt jetzt an seine Grenzen. Das ist eben die Grenze. Man kann nicht auf der einen Seite globalisieren und auf der anderen Seite eine Ideologie verfolgen, die populistisch, ja, aber vor allen Dingen eben partikularistisch und streng nationalistisch ist. Das steht in einem Widerspruch, der irgendwann implodiert.
Man liest ja auch hier und da, Herr Seeslin, dass Hollywood ja finanziell vor allem auch in einer Krise steckt. Wie sehen Sie das und hätte das dann nicht auch weiterhin nochmal mehr Folgen für eben das Außenbild Amerikas?
Ich kann mir vorstellen, dass es wie in allem auch in Hollywood eine Art von Schisma gibt oder eine Spaltung. Das Hollywood muss ja gar nicht mehr in US-Amerika produzieren. Das ist eine weltweite mono- oder oligopolistische Angelegenheit, der es völlig egal ist, ob sie in, ich weiß nicht, in Japan oder sonst wo produziert, was sie ja auch tut. Und möglicherweise entwickelt sich da so eine Art Gegenindustrie, wie in der Musik, ein trumpistisches Filmgeschehen, was sich ja schon abspielt mit diesem Netflix-Film über Melania, der ja wirklich so Leni Riefenstahl auf Acid oder sowas ist. Also man spürt schon, dass die, genau wie in der Musik, eben auch in der Bilderproduktion eine Gegenposition ist, die deswegen, das ist vielleicht ganz interessant, die deswegen funktioniert, weil sie nicht nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipien, sondern weil sie staatlich oder präsidential oder parteilich eigentlich subventioniert wird. Ne? Also so ein Film wie Melania könnte ja nicht auf dem freien Markt realisieren. Ganz ähnliche gibt es so wie Kid Rock zum Beispiel oder so etwas. Ich glaube, den würde niemand mehr hören, wenn er nicht permanent auf Trump-Veranstaltungen auftreten würde. Möglicherweise im Sport wird das vielleicht genauso passieren. Und meines Erachtens nach ist das die Kulturseite eines Bürgerkriegs.
Herr Meinecke, die Halftime-Show des Super Bowls, das ist ja sozusagen das große Ereignis der amerikanischen Nation, war in diesem Jahr spanisch geprägt. Es wurde auf Spanisch gesungen von Bad Bunny. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass die amerikanische Kultur erstens selbst mit sich schon auf jeden Fall viele Fragen an sich hat und zweitens, dass auch der Einfluss Amerikas auch auf uns vielleicht weniger groß wird. Dass wir es eben vielleicht interessanter finden, Latin Trap zu hören und afrikanische Sounds, weil die irgendwie was Neues sind.
Ja, aber der amerikanische Einfluss auf mein Leben zum Beispiel besteht ganz stark auch aus spanischsprachigen Musiken aus Texas zum Beispiel. Also das ist ja auch bereits Hybrid und das liebt man ja an den USA auch so. Die haben das auch inkorporiert. Das war auch eigentlich kein Problem, dass dann in San Antonio Spanisch gesprochen wurde. Das wird ja teilweise auch zurückgebaut gerade und die Leute landen ja wirklich in Lagern. Aber generell ist es noch da und das gehört für mich unbedingt zu den USA dazu. Diese ganzen Pockets innerhalb des Landes selber, die eben praktisch sowas herausbilden wie kann auch in Louisiana Cajun Music oder Zydeco sein, wo es auf Französisch zugeht oder eben Spanisch eben ganz toll auch in Musikformen, die dann aber auch in Mexiko etwas anders klingen. Aber das gehört wiederum auch zusammen. Ja, das ist ja lustig gerade bei der Fußball-WM, dass Mexiko, USA und Kanada einen Raum bilden, was das betrifft. Aber generell finde ich, ist das alles Teil des Ganzen. Also auch Trap und so, das ist ja auch Südstaaten, böse Basskultur. Da muss man ja auch immer schon mitgelebt haben können als Popist, wie ich. ich, dass auch teilweise da böse Menschen tolle Musik gemacht hatten, also tolle Bässe entwickelt hatten oder so. Also böse jetzt inklusiv gesagt auch. Und gleichzeitig denke ich aber auch an das, was gerade Georg Seeslin sagte mit über Hollywood. Total interessant, auch weil auch das natürlich am Anfang eine wahnsinnig hybride Geschichte war. Im Grunde genommen ja ein jiddischer Import war. Genau wie der Broadway. Also das war eigentlich aus der Ukraine gekommen. Und dann gab es aber auch schon sehr früh den Film Birth of a Nation, ne? Worüber der Diskurs auch bis heute geführt wird, inwiefern das sozusagen natürlich ein mit dem Bürgerkrieg zusammenhängender Film ist, der eben in stundenlanger Länge, in interessanten Einfärbungen die Geschichte des Bürgerkriegs vor 150 Jahren erzählt. Das war so interessant immer mit Hollywood, was das alles bot. Und ich sehe das auch ein bisschen wie Georg, dass da gerade mal, aber ich kenne mich aber auch lange nicht so gut aus wie Georg Seeslin, was da gerade verloren geht, glaube ich, die Verunsicherung des im Grunde genommen eben des Superhelden, den wir natürlich auch in dem Präsidenten sozusagen, der sich selbst gerne so sieht. Wir haben es wahnsinnig stark mit männlichem gekränkten Narzissmus zu tun, aber auch weltweit. Ja, das ist ja nicht jetzt nur darauf beschränkt, die sind nur gerade mal sehr weit vorne damit. Also diese ganze Widersprüchlichkeit, das Hybride auch dieser Gesellschaft dort gefällt mir ja eigentlich so gut. Aber vielleicht muss ich davon lassen. Aber ich werde immer überall das toll finden, auch in Afrika, in den verschiedenen Staaten Afrikas, die hybriden Musikformen. Da gibt es dann Rumba, da gibt es dann Reggae und der ist dann aber auch anders als in Kuba oder Jamaika. Also irgendwie bin ich darauf getuned, immer nach dem Gebrochenen auch zu suchen und da kriegt man gerade mal sehr viel geboten da drüben. Aber eben sehr, ich wiederhole mich jetzt quasi, sehr beunruhigend.
Aber die Kritik an den USA, die ist ja auch schon sehr, sehr alt hier auf unserer Seite in Europa. Also, dass sie eben oberflächlich sind, dass sie vielleicht auch gar keine richtige Kultur haben, das hat man ja, also ich habe das in meiner Kindheit tatsächlich noch von Leuten gehört. Und kann es sein, dass wir vielleicht angesichts dieser politischen Lage vielleicht wieder zurückkommen zu so einem Anti-Amerikanismus, zurück zu so einem European Way of Life? Vielleicht kann man das doch irgendwie auch zusammenfassen. Wir in Europa haben eben vielleicht nicht so eine Autokultur zum Beispiel. Wir haben vielleicht funktionierendere Innenstädte oder vielleicht gilt hier, denken manche vielleicht, die Hochkultur noch etwas. Und das möchte man vielleicht wieder stärker betonen. Oder die verschiedenen Traditionen, die Unterschiedlichkeit. Da gibt es ja viele, viele denkbare Varianten, wie man so eine Rückkehr oder eine Rückbesinnung auf Europa oder auch auf Deutschland denken könnte. Herr Meinecke, was denken Sie?
Ja, aber das wäre ja dann wirklich in dem Sinne Retro, also eine Rückbesinnung wäre auf etwas, was überwunden auch ist. Wir haben ja hier in dieser Sendung mit Georg Seeslin wirklich jemanden sitzen, der in meinem Leben da eine große Rolle spielte. Als ich noch zur Schule ging, brachte er raus diese beiden Lexika der Unterhaltungsindustrie bei Rowohlt, also Ro-Ro-Ro-Bände, und die haben mich total geflasht damals, weil es war noch die Zeit, Mitte der 70er, als tatsächlich Unterhaltungsindustrie total im Verruf stand und kein Mensch hat das Wort Pop sozusagen positiv verwendet, außer drüben eben in den USA oder natürlich die Engländer auch, aber allen voran Andy Warhol, der uns sozusagen beigebracht hat, was man schon bei Walt Whitman lesen konnte, dass auch die Tautologie ja unglaubliche Chancen bietet. Und das ist alles so amerikanisch, dass ich das auch gar nicht will, davor zurückgehen. Also ich dachte jetzt, ich komme vielleicht gar nicht in die USA rein, weil wenn man mich googelt, kommt sofort auch Judith Butler. Und das ist für den Präsidenten das Schlimmste überhaupt. Also man könnte als Hashtag, also alles, und Butler beruft sich ja auf in ihrer Theorie über Doing Gender, also als Gender in dem Buch Gender Trouble und auch in dem nächsten noch, sehr stark auf queere Subkulturen, die auf jeden Fall in den USA entwickelt wurden. Das ist das Voguing, das ist die ganze Performativität von Gender und auch schon Mae West, ja, hat gesagt, dass sie in den 10er Jahren alles von Female Impersonators gelernt hatte, was sogenannte Weiblichkeit bedeuten soll. Und da würde ich jetzt schon sagen, da will ich gar nicht davor zurück. Das sind immer noch Errungenschaften, die auch von da drüben kommen. Ich meine, Gender Studies à la Butler kommt ganz stark von French Theory, aber dann lesen wiederum Romanistinnen in den USA, lesen französische Theoretiker und entwickeln da was sehr Tolles. Also wir können uns natürlich auf was zurückbesinnen. Wir können reaktionär werden, aber das will ich auch gar nicht. Also okay. Das wird für mich nicht
weggehen. Das kam, glaube ich, raus. Aber ja. Herr Seeslin, wie würden Sie das sehen? Sie sind jetzt gerade in Italien. Das war ja vielleicht auch mal so eine richtige Vorbildnation für Deutschland, Italiensehnsucht. Was denken Sie?
Naja, das war natürlich, Italien ist auch eine Erfindung von amerikanischer Popkultur. Und man sieht es ihr auch an. Ich glaube, dass wir uns in einer absolut paradoxen Situation befinden. Ich glaube nicht, dass wir reaktionär genug sind, also abgesehen von den Reaktionären, die wir kennen natürlich, jetzt plötzlich wieder auf europäische Kultur, Hochkultur gegen Unterhaltungskultur zu setzen oder so etwas. Im Gegenteil, ich glaube, dass verrückterweise wir Amerikaner werden, während die Amerikaner aufhören, Amerikaner zu sein. Wir möchten das Erbe der USA, das kulturelle Erbe der USA verwalten, weil es Trump und die Seinen verraten.
Quasi als Gralshüter der Demokratie, oder wie?
Ja, möglicherweise auch als, wie Thomas, dann auch als Weiterentwickler, als, weil das war das Versprechen. Nicht, das ist gut oder so etwas, sondern das geht weiter. Das war das Versprechen. Oder kommt jemand und sagt, es geht nicht mehr weiter, es geht zurück, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, aber dann machen wir weiter.
Kulturschaffende aus Osteuropa haben ja zum Beispiel oft kritisiert, ah, ihr im Westen schaut immer nur nach Westen, ihr seht uns gar nicht. Und jetzt auf dem ESC haben wir eben alle so einen Song aus Bulgarien gefeiert. Ist durch diesen, naja, ist die Frage, durch diesen kleinen Rückschritt der USA, ja, ist da vielleicht jetzt gerade die Möglichkeit da, ein bisschen mehr nach rechts und links zu gucken?
Also nochmal, Kultur ist kein Nullsummenspiel. Das ist kein sozusagen ein Eroberungskampf, wo einer zurückrückt und einer geht nach vorne. Der ESC ist eine sehr besondere Angelegenheit, auch sehr politisch, wie wir wissen. Ich würde den an dieser Stelle nicht überbewerten, auch wenn er eine lange Geschichte und Tradition hat. Ich glaube tatsächlich nicht, dass jetzt mehr Menschen, weiß ich nicht, in Zentral- oder in Westeuropa mehr osteuropäische Musik hören werden, wenn sie das nicht vorher sowieso schon getan haben. Der Punkt ist, glaube ich, aber hier ein anderer. Ihre Frage ist ja, inwieweit ist sozusagen die politische Entwicklung der USA zu diesem Zeitpunkt eine kulturelle Chance für Europa oder vielleicht sogar die Möglichkeit einer Vision für einen europäischen Way of Life, über den wir uns ja schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, den Mund fusselig reden, in unserem Bemühen rauszufinden, was das eigentlich ist. Da sind wir auch noch nicht besonders viel weitergekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist dann auch die Antwort auf Ihre Frage. Europas Kultur oder der European Way of Life, wenn wir überhaupt über ihn sprechen, ist im Wesentlichen politisch geprägt. Und da hat Herr Seslin völlig recht. Da geht es um politische Werte wie die Würde des Menschen, Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie und so weiter und so fort. Darüber hinaus haben wir es aber mit einem Kontinent zu tun, der völlig anders als die USA kein Nationalstaat ist, kein ein- oder meinetwegen auch zwei- oder dreisprachiger Staat, sondern 40 Staaten hat und über 40 Sprachen bzw. Dialekte zeigt und sich auch gar nicht die Mühe machen würde, eine einheitliche Kultur darzustellen. Das heißt, Europa ist auch in seinem Way of Life im Wesentlichen wirklich politisch und historisch definiert. Da kommen wir irgendwie auch nicht von weg. Da können wir jetzt auch nicht mit UNIC oder anderen Konsortien und europäischen Bildungsprogrammen so tun, als würden wir das über Nacht, weiß ich, bewerkstelligen können. Das ist eine große Chance. Europa steht für genau die Diversität, die Herr Seslin impliziert in seinem letzten Kommentar, nämlich die Tatsache, dass eine diverse Gesellschaft durch politische gemeinsame Werte zusammengehalten und friedlich koexistieren kann. Daran sollten wir auch festhalten und ansonsten damit leben können, dass auch Popkultur extrem divers sein kann, ebenso wie wir das auch auf dem European Song Contest sehen. Da war ja eben nicht nur Bulgarien vertreten, sondern auch Beiträge, die sich weitaus weniger Zuspruch gefunden haben, oft auch übrigens national geprägt. Das müssen wir als wirklich als Chance begreifen und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber eigentlich reden, dass es hier jetzt nicht darum geht, die eine Kultur mehr oder die andere weniger zu hören oder zu sehen oder zu fördern, sondern sich darauf zu besinnen, dass kulturelle Diversität auch einen bestimmten politischen Rahmen braucht, den es in der Welt immer weniger gibt, den wir aber in Europa, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, tatsächlich noch garantieren können.
Herr Meinecke, heute wird viel mehr auf Deutsch gesungen in den Charts als früher. Sie haben das ja schon lange gemacht mit Ihrer Band FSK. Was lesen Sie daraus?
Ja, wir haben das ja aber auch nicht gemacht, um irgendwie eine affirmative Geste zu vollziehen, sondern eher um Differenzen klar zu machen, weil uns war ja auch klar, Popmusik ist auf Englisch, sage ich jetzt mal. Und wir sangen dann Deutsch als Fremdsprache. Wir hatten auch Wenn du in Liebe fällst oder solche Formulierungen gerne drin, weil klar war, das ist das uneigentliche deutsche Sprechen. Das ist nicht die Sprache dessen, dem ich im Treppenhaus begegne und sage, schönen guten Tag noch, sondern eher die Reibung daran hat uns so interessiert. Und wir haben ja dann ganz viel auch in England und später auch in den USA auch produziert und gespielt. Und wir haben immer weiter auch Deutsch gesungen, was immer auch für die natürlich so eine Differenz bedeutet hat, auch wenn sie es nicht verstanden haben. Es geht mir ja mit Tex-Mex Music auch so. Ich verstehe eigentlich Spanisch gar nicht. Aber ich weiß, die haben recht, sage ich jetzt mal, auch wenn es 12-strophige Balladen über Drogenbosse sind. Aber der Appeal des Nichtverstehens, des Hörens, das gewisse Jazzhafte, was ich auch bei Lektüre von Theorie manchmal habe, das irgendwie nur ahnen, spielt da eine Rolle. Also es ging uns nicht um Verständlichkeit tatsächlich.
Ja, aber genau, wie gesagt, ich glaube, heute sehen das ja viele deutsch singende Musiker, Musikerinnen anders. Die machen das, weil man sie versteht. Aber ist das nicht eben ein Zeichen dafür, dass die Kids, sage ich mal, heute tatsächlich mehr Interesse an Musik aus Deutschland haben?
Weiß ich gar nicht. Da kommen wir vielleicht auch fast auf das Gebiet des Deutschrap, wo ich dann auch gar nicht so viel Ahnung habe, weil es mich dann auf eine gewisse Weise auch nicht so viel interessiert. Ja, da ist einiges los. Es gibt aber auch so schlimme Tendenzen, wie das plötzlich irgendwie wieder einheimisch produziert werden soll und sowas im Radio gespielt werden soll. Da gibt es schlimme Worte auch dafür. Ich will sie gar nicht aussprechen, wie diese Musik dann genannt wird. Es ist auch Nationalismus natürlich da mit im Spiel.
Also Sie sehen den sehr kritisch auf jeden Fall. Herr Seslian, wie ist es bei Ihnen? Was denken Sie? Also denken Sie, es wird so einen Trend, ob Sie das jetzt mögen oder nicht, denken Sie, es wird so einen Trend zur Renationalisierung geben? Ich meine, wir versuchen uns unabhängig zu machen von den USA. Das ist gerade politisch die ganze Zeit Thema eigentlich. Wird sich das nicht irgendwie auf die Kultur auch durchschlagen?
Das kommt darauf an, wie man Kultur definiert. Die Sichtbarkeit, die Hörbarkeit wird ja nicht alleine durch den Markt und nicht alleine durch Nachfrage, nicht alleine durch Szenen oder so etwas, sondern die wird ja immer auch manipuliert politisch. Davon war ja auch die Rede. Man muss genau unterscheiden, glaube ich, zwischen dem, was sozusagen von oben kommt oder was mechanisch produziert wird, zum Beispiel im Radio, zum Beispiel im Fernsehen, wo wir einfach so eine abstrakte Heimattümmelei um die Ohren geschlagen bekommen, ob wir die ja nun haben wollen oder nicht. Und das, was lebt, was von unten kommt. Und von unten kommt immer das, was die Widersprüche ausdrückt, was die Sehnsüchte und die Ängste ausdrückt. Nicht das, was Dogmen und was sein soll, ausdrückt. Und dass dieses deutschsprachige Rap zum Beispiel anbelangt, muss man daran erinnern, Rap ist ja mal entstanden aus den schwarzen Communities, die gesagt haben, die Nachrichten erzählen nichts von uns. Wir müssen eine eigene Form von Nachrichten, von Kommunikation entwickeln. Und genau dasselbe passiert mit dem Deutschrap. Der lebt davon, dass Leute etwas ausdrücken, was sie in anderen Formen der Kultur, auch in anderen Formen der Popkultur, nicht ausdrücken dürfen. Ob uns das gefällt, wenn die jetzt da nur von Bling Bling und Sexismus und so weiter erzählen, ist eine andere Frage. Aber es kommt aus den wahrhaftigen Zuständen der Gesellschaft heraus.
Also ich bin als Historikerin ja immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich über die Zukunft sprechen soll. Und Sie stellen uns jetzt gerade hier eine Frage zur Zuschauung, Herr Lang. Also Renationalisierung, ich glaube, das hängt sehr stark von der politischen Zukunft Europas ab. Kultur ist ein Zustand von Unruhe und oft auch von Unzufriedenheit. Das gilt für die 5. Sinfonie von Beethoven ganz genauso wie für jüngste Produkte in ihrer Produktion, jetzt nicht in ihrer Kommerzialisierung. Solange dieser Kontinent liberal und divers bleibt, wird er das auch zulassen. Und in dem Sinne, glaube ich, gibt es auch keine Renationalisierung in einer Art Doomsday-Szenario, wie Sie ihn jetzt implizieren. Das ist denkbar, wenn das eintritt, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich wenn es zunehmend autoritären Regimen gelingt, so wie sie das eigentlich immer tun, zunehmenden Einfluss auf kulturelle Produktion, Distribution und Finanzierung zu nehmen und sich kulturelle Produktion unterzuordnen, nämlich ihrer eigenen Ideologie. Dann wird sie nicht nur einförmig oder nationalistisch oder partikularistisch, das ist ja der Trend, den wir in den USA auf staatlicher Ebene sehen, sondern dann wird sie eben auch langweilig. Und das sehe ich im Grunde genommen nur als gefährliches Szenario, wenn es in Europa zu einer Illiberalisierung der politischen Strukturen kommt.
Also vielleicht eine Warnung zum Schluss. Das war das Forum bei SWR Kultur mit den Gästen Professorin Dr. Jessica Gino-Hecht, Historikerin, Freie Universität Berlin, Thomas Meinecke, Autor, Musiker und DJ, Georg Seslin, Autor und Filmkritiker. Danke fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.